Es gibt mittlerweile da gute Studien zu, dass wenn ich LLM-gestützte Spracheingabe nutze, der Durchschnittsmensch bis zu 400% schneller Texteingabe liefern kann. Und das sind genau die Punkte, auf die es ankommt im Krankenhaus und in der Dokumentation.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Die Sonne scheint endlich, ne?
Kann wirklich.
Wir haben Februar in Hamburg und es ist Schnee, aber ich glaube, das Helle am Himmel ist die Sonne.
Absolut. Kaum wiedererkannt, aber es muss sie sein.
Ich habe dir auch ein total sonniges Highlight mitgebracht als Podcast-Thema. Und zwar habe ich Maximilian Greschke, auch Max genannt, von ReCare in unserem Podcast gehabt. Und er hat mir ganz spannende Sachen über seine aktuelle Finanzierungsrunde erzählt. Und ich glaube, er hat auch so ein bisschen gesagt, was er mit dem Geld machen will, ne?
Absolut. Er sprach, oder beziehungsweise man konnte es ja auch lesen, 37 Millionen. Dazu nochmal Glückwunsch und Respekt. Das ist in Deutschland ja definitiv eine mega Ausnahme und zeigt natürlich einmal mehr, wie relevant das Unternehmen ist, wie relevant ReCare ist und dass ganz viele Menschen oder andere Menschen daran auch glauben. Er hat so einiges damit vor, aber vielleicht müssen wir vorher nochmal sagen, ich fand es da wirklich spannend zu erfahren, dass anders als sonst vielleicht so der Ruf von Schwiegermüttern bei ihm ja wirklich einen absoluten Impuls zu einer brillanten Business-Idee ausgelöst hat.
Absolut, er ist ja ein Serial Entrepreneur und auch meine Hochachtung vor der unternehmerischen Leistung, die da auch bei ReCare vollbracht wird, er und sein Team. Es ist ja auch nicht so einfach im digitalen Gesundheitsbereich wirklich sich durchzusetzen und auch mit Technologie erfolgreich zu sein. Und ich fand auch total krass, dass er erzählt hat, wie bislang das Überleitungsmanagement, also ist ja der Kern von ReCare, wo die damals mit gestartet sind, ist ja das Entlassmanagement zu vereinfachen und dass die Sozialberaterin in den Krankenhäusern bis zu 50 Telefonate geführt haben, um einen Patienten weiter zu vermitteln. Irre. Also das ist ja schlimmer als Kaltakquise.
Deutlich schlimmer.
Und er nennt ja auch sein ReCare das Booking.com für Patienten. Das fand ich irgendwie auch nochmal total witzig, so als kleinen Cliffhanger. Hört auf jeden Fall rein und lasst euch auch inspirieren von Max und hört euch ein paar Geheimnisse an, was mit den 37 Millionen jetzt passiert und wie man als Unternehmer erfolgreich wird im eHealth.
Absolut, und er teilt wirklich tolle Informationen zu seiner Vision, nämlich ganz klar, die Mitarbeitenden im Healthcare-Bereich von Admin und Bürokratie zu befreien. Und ich möchte jetzt einfach schon mal zwei Zahlen spoilern. 70%, das ist nämlich die Verbreitung schon der ReCare-Lösung in deutschen Kliniken, was ich wirklich beachtlich finde. Und die zweite Zahl kommt ganz aktuell von unserer Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, die nämlich die Marschrichtung ausgegeben hat, dass bis 2028, also in 2 Jahren, also für deutsche Verhältnisse ultraschnell, also bis 2028 sollen 70% der Einrichtung im Healthcare-Bereich AI-gestützte Dokumentation nutzen, aktiv nutzen. Das ist das, was sie ausgegeben hat.
Challenging. Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, sie sollen WLAN-Anschluss haben, aber das haben wir bis dahin hoffentlich auch geschafft. Und damit wir da jetzt keine Zeit verlieren, sage ich einfach nur ganz herzlich willkommen, Maximilian Greschke von ReCare.
Hallo Andrea, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Max, wir starten unseren Podcast ja traditionell mit einer Fakt- oder Fantasiefrage, hast du vielleicht schon bemerkt. Und ich habe natürlich auch eine interessante kleine Quizfrage für dich. Ich befürchte aber sogar, du kannst das beantworten. Ich bin mal sehr gespannt.
Okay, und ich musste dann einfach sagen, ob das ein Fakt ist oder Fantasie.
In dem Fall musst du schätzen.
Okay.
Ich wollte es ein bisschen schwerer machen für dich. Du bist ja ein Zahlenmensch.
Schieß los.
Wie viele Klinikmitarbeiter im Entlassmanagement verschicken heute noch Faxe?
Ich vermute, dass es fast jeder in irgendeiner Kapazität noch tut. Wir haben ja roundabout 1800 Kliniken in Deutschland. Wenn wir mal sagen, der Longtail sind viele kleine Kliniken. Wir haben vielleicht im Durchschnitt 5 Mitarbeitende für den Entlassbereich pro Klinik. ich übersteige das jetzt einfach mal mit 2000 mal 5, dann sind wir ungefähr 10.000 Mitarbeitenden, die Faxe verschicken, immer noch im Entlassmanagement.
Mhm. Da hast du jetzt quasi, glaube ich, fast so eine Einstellungsfrage von Google beantwortet. Die fragen ja dann auch immer so, wie viel Umsatz macht ein Rasierklingenhersteller in Deutschland? Da muss man ja auch irgendwie so richtig sich herantasten. Ich gebe dir jetzt mal einfach die Prozentzahl, die ist nämlich auch erschreckend genug, 97%.
Da war ich mit meinen Annahmen ja relativ nah dran, ja.
Jetzt wissen wir auch, wie viel es tatsächliche Menschen sind. Das ist ja auch nochmal erschreckend viel. Und auch bei Krankenkassen liegt der Wert immer noch bei 80%. Also, es gibt viel zu tun.
Das glaube ich sofort, ja.
Und du bist ja mit deinem Unternehmen Recare mittendrin. Und ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen so ein Entrepreneurial Groupie von dir, weil ich habe das beobachtet, wie sich das Unternehmen Recare entwickelt hat. Es gibt es ja auch schon seit 2017. Also muss man ja sagen, dass es ja auch in den Anfängen der Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland gegründet worden. Und bevor wir jetzt so richtig ins Detail gehen, ins Produkt, du auch nochmal genau erklären kannst, was ihr genau macht, würde ich ganz gern von dir nochmal verstehen, was hat dich, ich glaube 2016 hast du das erste Mal im Digital Health Bereich gegründet, was hat dich in diese Richtung gebracht? Weil du bist ja eigentlich studierter Harvard-Informatiker.
Genau, also wenn man es ganz genau nimmt, habe ich mein Studium damals abgebrochen. Ich war mit 23 schon nach Berlin gezogen, um mit einem Freund gemeinsam ein Software-as-a-Service-Startup zu gründen. Das war damals in einer ganz anderen Branche und rückblickend kann ich mir auch gar nicht mehr so richtig erklären, was uns dazu geritten hat.
Ich glaube, das war irgendwie was mit Food, Delivery.
Das kam danach.
Fine Foods, okay. Das finde ich schon interessant. Ich esse ja so gerne.
da können wir gerne auch gleich noch zu sprechen. Das allererste sozusagen unternehmerische Abenteuer, was wir da versucht haben aufzubauen, war tatsächlich eine Software für die Prozessoptimierung von Modehändlern. Das ist auch ein ganz spezieller Bereich. Okay. Hat aber auch viel gemeinsam mit dem Krankenhaus auf gewisse Arten und Weisen. War damals nämlich auch noch sehr analog, sehr geschmacksgetrieben, wenig analytisch. Und da gab es ein sehr erfolgreiches Startup in den USA, was das gemacht hat. Und wir hatten einfach extrem Lust, was zu gründen und nicht diese, ich sag mal, traditionellen Pfade einzuschlagen. Und dann haben wir das gesehen. Wir haben einen Business Angel gefunden, der damals gesagt hat, hey Jungs, ich komme aus der Branche. Ich glaube, das Problem gibt es auch hier. Kommt nach Berlin, ich gebe euch Geld und wir machen das zusammen. Und wir fanden das damals mit diesem ja, naiven Optimismus, den man Anfang 20 hat, so cool, dass wir tatsächlich alles stehen und liegen gelassen haben und dann nach Berlin gezogen sind. Ich kann mich da auch noch sehr an die ersten Tage erinnern, wo wir zuerst über Airbnb einfach das Billigste genommen haben, was wir finden konnten. Und das war so ein Kinderzimmer mit zwei quasi ganz kleinen Gästebetten.
Oh mein Gott, ihr musstet aber nicht die Füße rechts und links runterhängen lassen.
Nicht links und rechts, aber so ein bisschen hinten rüber haben sie schon gestanden. Ja. Und das waren so die ersten zwei Tage. Dann waren wir kurz in einem Hostel in so einem Mehrbettzimmer. Und danach sind wir bei einem anderen Unternehmer, der hat damals Gemondo gemacht. Das kennt man heute vielleicht auch noch aus dem Fernsehen. So auf Yogamatten im Büro geschlafen, bis wir dann irgendwann eine Wohnung in Berlin gefunden hatten. Was ja kein ganz einfacher Prozess ist, wie der ein oder andere vielleicht weiß.
War damals offensichtlich schon so schwierig. Aber du hattest ja dann mit Mode angefangen, du hast irgendwie auch Food gemacht und irgendwann kam ja dann so dieser Switch in Richtung Healthcare. War das auch innerlich getrieben oder bist du einfach fasziniert von Prozessen und das war das Schwierigste, was du dir vorstellen konntest?
Wie das im Leben manchmal so ist, haben da irgendwie so ein paar Wege einfach hingeführt. Bei Delivery Hero hatte ich die großartige Gelegenheit, obwohl ich relativ jung damals noch war, das Big Data Team mit aufzubauen. Hab da also technisch arbeiten können, hab dieses Marktplatz-Feeling mitbekommen, viel über Plattformaufbau gelernt. Und für mich war aber klar, dass ich auf jeden Fall wieder selber was gründen wollte. Und zuerst hatte ich versucht, eine Vermittlungsplattform für freiberufliche Betreuungs- und Pflegekräfte direkt an pflegende Angehörige für deren Entlastung zu starten. Da sind wir aber in Deutschland in so ein paar Problemen mit Scheinselbstständigkeit und Co. geraten, wo wir relativ früh gemerkt haben, dass wir nicht mehr an dieses Modell glauben. Und dann habe ich über Umwege das ganze Thema Entlass- und Überleitmanagement kennengelernt. Einmal über familiäre Umwege. Meine Frau ist Ärztin hier in Berlin und meine Schwiegermutter war damals Pflegedienstleitung bei einem ambulanten Pflegedienst. Und so hatte ich das privat mitbekommen. Und auf der anderen Seite kam aber auch regulatorisch zu dem Zeitpunkt gerade dieser Rahmenvertrag für Entlassmanagement, der das Thema auch auf der Klinikseite einfach nochmal deutlich in der Bedeutung hervorgehoben hat. Und dann habe ich zufällig, wie das Leben manchmal so spielt, dann eine Klinikgeschäftsführerin kennengelernt, damals von einem Helios-Klinikum in Siegburg. Und die hat mir dann nochmal bestätigt, hey, hier kommt dieser Rahmenvertrag für Entlassmanagement, wir müssen hier eine Lösung finden. Und meine Schwiegermutter, die hat sich vor allem darüber ausgelassen, wie schlecht eigentlich die Qualität der Überleitung aus dem Krankenhaus ist, aus sozusagen Sicht der nachgelagerten Leistungserbringer da drauf. Und das war für uns dann genug zu sagen, okay, wir lassen alles stehen und liegen. Und seit dem 1. Januar 2017 haben wir dann angefangen, an dem Problem mit Rika zu arbeiten.
Das ist tatsächlich ja eine ganze Anzahl von Gründen, die euch dann in diesen Bereich geführt hat. Und offensichtlich hast du ja auch die richtigen Ratgeber und Sparringspartner, weil ne, einmal in der Pflegedienstleitung und einmal in der Klinik, die können ja eigentlich miteinander reden und du musst wahrscheinlich nur aufschreiben, was nicht funktioniert. Was genau hat denn nicht funktioniert, beziehungsweise was ist eure Dienstleistung? Erklär das doch bitte nochmal für alle, ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der euch nicht kennt, aber für alle Menschen, wir haben ja auch als Mensch oft mal die Situation, dass wir in der Klinik sind und dann auch wieder nach Hause geschickt werden, in eine Reha gehen, in eine Weiterbehandlung. Was genau bietet ihr an dieser Schnittstelle an?
Genau. Auf diese Frage muss ich in letzter Zeit immer ein bisschen differenziert antworten, weil das, was wir heute machen, tatsächlich sehr unterschiedlich ist oder deutlich über das hinausgeht, womit wir gestartet sind. Mit Recare sind wir gestartet mit einer Lösung für das Entlass- und Überleitmanagement. Ich sage immer, Top-Level kann man sich das ein bisschen vorstellen wie Booking.com, nur dass wir keine Touristen haben, sondern Krankenhausmitarbeitende auf der einen Seite und auf der anderen Seite keine Hotels, sondern Pflegeheime, Reha-Kliniken, Sanitätshäuser auf der anderen Marktplatzseite. Und wir im Endeffekt versucht haben, dieses Koordinationsproblem möglichst einfach zu gestalten. Das ist eigentlich auch der, man startet ja als Startup meistens damit, ein ganz konkretes, spezielles, sehr eng eingegrenztes Problem zu lösen. Weil der einzige Vorteil, den man als kleine Firma hat, ist, dass man sich wahnsinnig fokussieren kann und mit diesem Fokus halt kleine, gut definierte Probleme besser lösen kann als jeder andere.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Und das Problem, was wir am Anfang lösen wollten, ist, dass der sogenannte Sozialdienst in den Kliniken Sozialarbeitende, die diese Überleitung organisieren, für eine Pflegeüberleitung häufig bis zu 50 Telefonaten führen müssen, um einen Platz zu finden. Ja, also das ist ein wahnsinniger manueller Koordinationsaufwand ist, der viel Zeit frisst und zum anderen auch eine ökonomische Relevanz für Krankenhäuser hat, weil durch diesen manuellen zeitaufwendigen Prozess es zu Verzögerungen des Krankenhausaufenthalts kommt, die eigentlich medizinisch nicht notwendig sind. Und wer im Krankenhausbereich unterwegs ist, weiß, jeder unnötige Belegtag, der ist für eine Klinik ökonomisch wahnsinnig wertvoll. Und somit hatten wir das Privileg, ein sehr gut eingegrenztes Problem zu haben, was aber auch ein echtes ökonomisches Problem für die Klinik löst. Und das war eigentlich auch der Erfolgsgrund, warum wir das gut skalieren konnten über die Kliniken, auch schon vor dem Krankenhauszukunftsgesetz. Und heute beschäftigen wir uns aber mit im Prinzip Bürokratieautomatisierung, Dokumentationsautomatisierung, die weit über diesen Use Case hinausgehen, bis in Ärzteschaft und Pflegeschaft hinein.
Ja, ihr seid natürlich als Marke auch sehr stark noch mit dem Entlassmanagement verbunden. Vollkommen richtig, dass ihr natürlich heute auch viel mehr anbietet, ist ja auch logisch. Also man fräst sich ja dann so durch, ne, in diesen Use Cases. Aber erzähl doch mal, ich bin jetzt neugierig. Früher mussten die Sozialarbeiter in den Kliniken 50 Telefonate führen. Und was war dann eure erste Lösung, die schon direkt eine Verbesserung gebracht hat? Gab es dann eine Plattform? Gab es irgendwie irgendeine Suchdatenbank? Wie habt ihr das gelöst?
Ganz genau. Wir haben eine Plattform aufgebaut, im Prinzip einen zweiseitigen Marktplatz. Und es ist immer mit der Klinik gestartet. Also man hat da ja so ein Henne-Ei-Problem und man kann sich fragen, wer ist zuerst da?
Plattformökonomie,
ne? Genau. Die Nachfrage oder das Angebot. Wir haben das so aufgebaut, dass wir mit den Krankenhäusern angefangen haben und wenn die einen Vertrag mit uns gezeichnet haben, dann sind wir losgezogen und haben im relevanten geografischen Gebiet um die Kliniken angefangen, systematisch alle präqualifizierten, also alle sozusagen Leistungserbringer, die mit Kassen abrechnen können, zu kontaktieren und zu onboarden. Und die ersten 200 Pflegeeinrichtungen oder so habe ich tatsächlich auch selber abtelefoniert und versucht zu registrieren. Insofern kann ich mich da noch sehr gut dran erinnern.
Wie war denn die Reaktion? Also ich stelle mir das, ist ja heute auch noch so, das System ist zwar ineffizient, nervig, es verzögert. Ich meine, kein Mensch hat Lust, 50 Telefonate zu führen, um einen Patienten qualifiziert weiterzuvermitteln. Aber es ist ja doch immer so, dieses Never Change a Running System, ne? Das beobachte ich im Gesundheitssystem ganz besonders auch insbesondere in der ambulanten Versorgung sind ja auch noch ganz andere, sehr granulare Strukturen, auf die ihr da trefft. Wie haben die Leute denn darauf reagiert? Haben die gesagt, ey, lass mich damit in Ruhe, ich bin froh, wenn ich heute Abend irgendwie, ne, pünktlich Feierabend machen kann? Oder wie waren so die Reaktionen?
Also, es gab eine sehr große Bandbreite, ist die ehrliche Antwort.
Mhm.
Zum Schluss, komplexe Probleme muss man meistens sehr differenziert betrachten, um da irgendwie ein realistisches Bild von zu bekommen. Wenn wir über diese Krankenhausüberleitung sprechen, dann ist die Realität, es gibt komplexe Patienten, die für nachgelagerte Leistungserbringer ökonomisch vom Arbeitsaufwand her nicht sehr attraktiv sind. Es gibt Bereiche, wo es Versorgungslücken gibt, also oder strukturelle Unterversorgung mit Kapazitäten. Es gibt aber auch Bereiche, wo es durchaus, anders als man vielleicht aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung denkt, einen sehr intensiven Wettbewerb immer noch um Patienten hat. Deswegen muss man verstehen, dass dieser gesamte Marktplatz für Pflegeüberleitung, für Anschlussheilbehandlung, also Reha-Fälle, sehr, sehr heterogen funktioniert. Zum Beispiel finden wir in Berlin oder auch in anderen Ballungsgebieten eine ambulante Pflegedienstversorgung in der Regel in einer Medianzeit von 3 bis 5 Minuten. Ja, das geht wahnsinnig schnell, weil ambulante Pflege in diesen Ballungsgebieten ein sehr kompetitiver Markt ist und du im ambulanten Bereich einen viel höheren Turnover an Patientenversorgung hast als im stationären Bereich, wo natürlich, wenn ein Bewohner oder eine Bewohnerin einmal eingezogen ist und lange da bleibt, es einfach keine so große Platzrotation gibt und natürlich auch stationäre Pflegeheimplätze schwieriger zu schaffen sind als, ich sag mal, ambulante Strukturen. Insofern haben wir frühzeitig die Erfahrung gemacht, es gibt Versorgungsbereiche, da hat es sehr gut von Anfang an funktioniert, zum Beispiel im ambulanten Bereich, weil einfach die Marktdynamik das hergegeben hat. Da war eine sehr hohe Bereitschaft der Pflegedienste dabei, von Anfang an mitzumachen. Bei den stationären Einrichtungen ist es so, dass man die einen Aufnahmebedarf hatten, das hat sich auch über die Jahre verändert, muss man sagen, dass wir die auch ganz gut überzeugen konnten. Wir hatten aber auch viele Einrichtungen, die gesagt haben, in der Tendenz sind wir eigentlich immer voll.
Froh, wenn keiner anruft.
Genau, wir wollen keine weiteren Anfragen, wir wollen kein zusätzliches Tool verwenden. Bisschen auch zu Aussagen wie, wir haben kein Internet, ja. Das interessiert uns nicht.
Hatte ich auch eine interessante Folge zu gemacht, dass es, wenn das WLAN nicht mehr funktioniert, wie soll die Digitalisierung in Kliniken oder in Pflegeheimen oder wo auch immer funktionieren?
Und im stationären Bereich hat sich dann aber trotzdem herauskristallisiert, mit dem Wachsen des Marktplatzes, wenn viele Kliniken in einer Region dabei sind, dann gibt es auf einmal auch wieder Prozessvorteile für die Pflegeeinrichtung. Denn wenn ich von 20 Versorgern aus meiner Region im selben strukturierten Format mit all den Zusatzfeatures, die auch über die Zeit darüber entstanden sind. Ich kann mich über einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger mit den Kliniken austauschen. Ich kann sozusagen alles filtern, automatisch absagen lassen, wenn ich doch keine Kapazitäten mehr habe. Dann hat man quasi auch einen Prozessvorteil auf der Seite. Und in den Regionen, wo also die Klinikdurchdrehung dann immer größer wurde, haben wir gemerkt, das zieht dann auch automatisch deutlich mehr nachgelagerte Leistungserbringer auf die Plattform, weil sich da dann einfach auch andere Vorteile einstellen. Also dieses ganz typische Netzwerkeffekt-Thema, was man von Plattformen und Marktplätzen kennt.
Ja, Plattformen und Marktplätze sind ja auch eigentlich, demokratisieren ja auch gewisse Prozesse, also ne, erhöhen ja den Wettbewerb. Mehr Teilnehmer können im Prinzip auch um Leistung in Wettbewerb treten. Aber wir haben jetzt ja mit einem regulierten Markt zu tun. Also es geht ja hier nicht um, wer bietet den besseren Preis, sondern wer hat im Prinzip die Leistung gerade anzubieten.
Absolut. Also ich glaube, ein großer Vorteil ist erstmal Transparenz über Versorgungskapazitäten. De facto ist das ein sehr intransparenter Markt. Ich glaube, dass wir trotzdem zu einem gewissen Grad auch diesen Demokratisierungseffekt haben oder die Stärkung des Wettbewerbs, weil es durchaus so ist, dass Krankenhausmitarbeitende und das ist...
Ja, die haben halt ihr Adressbuch dann, ne?
Genau, die haben ihre Kontakte, ihr Netzwerk, mit denen sie gut zusammengearbeitet haben, aber das ist ja auch ganz natürlich, das ist irgendwo in der Anzahl der Versorger, mit denen man auf diese Art und Weise zusammenarbeiten kann, limitiert. Wenn wir Berlin als Beispiel nehmen, ja, ich bin in meinem Kiez aktiv, ich habe vielleicht 40 Versorger, mit denen ich da sozusagen intensiv gearbeitet habe über die letzten Jahre, dann sind de facto die anderen natürlich schon in der Tendenz eher von dem Wettbewerb ausgeschlossen. Und wenn ich in Berlin Recare nutze, dann hat man direkt ein Netzwerk von 1200 Versorgern, die man anspricht.
Hebt ja tendenziell auch die Qualität wahrscheinlich, ne? Weil dann natürlich mehr Auswahl ist und die Kliniken natürlich dann auch vielleicht ihre Erfahrungen mit neuen Anbietern machen und sich einfach dreht.
Absolut. Qualität ist in diesem Bereich natürlich nicht ganz leicht nachzuvollziehen, weil man den Versorgungsfall übergibt und dann in der Regel keine Feedback-Loop hat. Aber zumindest mal, was Qualität der administrativen Abwicklung dieses Prozesses angeht.
Genau, der Übergang, ne? Also wie gut hat es funktioniert? Und wenn wir jetzt natürlich in die Zukunft blicken und im Heute und Jetzt müssen wir natürlich auch eine Zahl nennen, 37 Millionen. Klingt es da bei dir?
Ja, du sprichst wahrscheinlich über unsere Finanzierungsrunde.
Ah, sehr gut. Max, du musst mir kurz noch mal was Privates sagen. Wie hast du dich da gefühlt? Weil ihr hattet ja schon mal eine kleine Finanzierung. Das waren aber, glaube ich, das war einstellig. Und jetzt habt ihr 37 Millionen eingesammelt. Und ich habe so ein bisschen rausgehört und rausgespürt, auch aus euren LinkedIn-Beiträgen und der Kommunikation. Aber sag noch mal, was du gedacht hast in dem Moment.
Du, also ich habe innerlich auf jeden Fall drei Kreuze gemacht, weil das Ganze war natürlich auch ein langer Prozess. Und wir haben dem wirklich schon entgegengefiebert, dass es endlich offiziell und final wird. Ich muss sagen, so dieses ganz große Bauchkribbeln, das war jetzt nicht so punktuell da, weil eben der Prozess so langgezogen war und man sich deswegen da über eine lange Zeit einfach sehr intensiv mit beschäftigt hat. Aber da war natürlich ganz viel Freude, Ambition und Vorfreude auf das, was kommt, weil es uns natürlich enabled, unsere Vision mit einem ganz anderen Maß an Geschwindigkeit und Commitment zu verfolgen, als wie das vorher der Fall war.
Aber ihr habt ja jetzt auch so ein bisschen Kontrolle wahrscheinlich abgeben müssen, schätze ich mal.
Also formal ja, dennoch schätzen wir uns hier sehr glücklich, weil DNV als unser neuer Investor in unsere Vision investiert hat. Also wir sind komplett aligned von der Zukunft, die wir für die Art und Weise, wie im Gesundheitswesen gearbeitet wird, sehen. Und insofern vertraut man uns auch damit, sozusagen das genauso umzusetzen. Und wir müssen jetzt natürlich beweisen, dass wir das auch hinkriegen. Also mit viel Kapital kommt auch viel Erwartungshaltung, das ist so. Aber ich würde sagen, wir schauen dem Ganzen optimistisch, selbstbewusst entgegen und haben mit DNV auch einen Investor, der wirklich langfristig und strategisch aus im Prinzip einer, man würde sagen, aus einer Evergreen-Struktur investiert, also der jetzt kein Exit-Druck hat, was genau der Partner ist, den man aus unserer Sicht für das Gesundheitswesen an Bord haben will.
Es ist halt auch Smart Capital, ne? Wie man das so schön sagt. Es ist jetzt nicht einfach nur Geld, sondern auch wahrscheinlich Expertise und ja, das Teil eines gemeinsamen Ziels. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch auch von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut. Ich hatte ja mit Luisa von PulseWave noch den VC-Report 2025 einmal gereviewt. Und da ging es ja eher so ein bisschen bergab, das letzte Quartal, das letzte halbe Jahr. Wir haben ja stark angefangen und dann war irgendwie nichts mehr. Und wir haben aber darüber gesprochen, dass es irgendwie gefühlt der Markt aber total in Bewegung ist und dass da auch ganz viel schon fürs nächste Jahr geplant, avisiert ist. Wir haben auch bei The Medical Network viele Anfragen bekommen und bums, ging der Januar los, kam dann schon eine gute Nachricht nach der anderen und ihr seid da auf jeden Fall die Heroes, würde ich mal sagen. Kaya hast du ja bestimmt auch gesehen. Die sind ja auch von der Marktreife und von der Entwicklung auch wohlverdient jetzt den nächsten Step gegangen. Aber heute sprechen wir über Recare und du hast natürlich von dem Druck erzählt, den deine Investoren jetzt auch so ein bisschen haben, wo die Reise hingehen soll für Recare. Es wird ja viel von KI gesprochen, ne? Das muss man ja auch heute in seinem Pitch-Deck, glaube ich, tun. Also ich lese mal vor, was ihr machen wollt. Unter anderem soll das Geld für einen KI-Agenten ausgegeben werden, der Dokumentation, Koordination und Prozesssteuerung übernimmt. Soweit aus den öffentlichen Quellen, aber du kannst mir da bestimmt noch ein bisschen praktischere Anwendungsbeispiele nennen.
Absolut. Also zum Schluss fange ich da eigentlich immer ganz gern von unserer Vision an, die ehrlicherweise auch schon vor 9 Jahren angefangen hat, 2017. Das Ziel von Recare war eigentlich immer schon, Mitarbeitende im Gesundheitswesen zu entlasten von Bürokratie und Dokumentation, damit mehr Zeit für die Patientenversorgung da ist. Das haben wir sozusagen mit hohem Fokus in kleinen angefangen, mit Sozialdiensten in den stationären Krankenhäusern, wo wir eben über diesen Marktplatz diese Koordinationsarbeit angefangen haben abzubauen. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, wir wollen mit dem Footprint, den wir geschafft haben, wir sind in ungefähr 70% der deutschen Kliniken drin. Wir haben ungefähr 26.000 Pflege- und Reha-Einrichtungen auf der Plattform, auch ungefähr 2/3.
Ja, Wahnsinn. Sehr wertvoll, dass ihr den Zugang dahin habt, weil das ist ja ganz oft auch der Punkt, wo Innovation scheitert, dass man dann nicht an die Nutzer kommt.
Ganz genau. Und diese Scale, die hat eigentlich fast nie jemand im deutschen Gesundheitswesen so hinbekommen. Und darauf wollen wir jetzt ganz gezielt aufbauen und im zweiten Schritt über KI-basierte Anwendungen Ärzteschaft, Pflegekräfte, administrative Teams, wirklich alle in diesen verschiedenen Einrichtungen at scale noch von viel mehr Bürokratie und Dokumentationsaufwand befreien. Ich finde immer, allein wenn wir uns im deutschen Krankenhaus das Potenzial anschauen, jeder kennt irgendwie diese Zahl, 40% der Arbeitszeit ist Dokumentation.
Kenne ich auch aus meiner eigenen Praxis noch sehr gut. Damals haben wir noch per Hand in die Akten geschrieben und so Reiter hochgezogen. So alt bin ich schon. Aber es hat sich nicht viel geändert. Und man muss auch dazu sagen, natürlich sprechen auch nur Leute, die unzufrieden sind über ihre Erfahrungen aus dem Gesundheitssystem. Also oftmals. Und dass auch tatsächlich im ganz klassischen Entlassmanagement einfach also noch so viel schief läuft, dass man auch Leute entlässt, wo noch gar nicht die Nachsorge zum Beispiel geklärt ist oder einfach zu einem anderen Zeitpunkt oder wie auch immer. Also da ist noch ganz schön viel Arbeit vor dir, aber ihr seid ja auf dem Weg dahin. Insofern, welche Prozesse wollt ihr als erstes angehen?
Genau. Und im Prinzip greifen wir sozusagen, wenn wir von dieser Vision kommen, 2 verschiedene Arten von Tätigkeiten an im Krankenhaus und auch bei anderen Providern. Das eine ist, was wir Primärdokumentation nennen. Das sind Vorgänge, in denen Daten zum allerersten Mal erhoben werden. Also wenn ich beispielsweise das allererste Anamnesegespräch im Krankenhaus führe oder wenn ich als Pflegekraft einen neuen Bartel-Index erhebe. All diese Sachen sind Primärdokumentation. Das sind ungefähr 30% der bürokratischen Aufwände im Krankenhaus. Die anderen 70% sind sogenannte Sekundärdokumentation, also Fälle, wo wir bestehende Daten haben, die häufig nicht gut zugänglich sind, gerade im Krankenhaus, und aus diesen Daten eigentlich wieder neue Datenobjekte oder Dokumente schaffen. Ich sage immer Datenobjekte oder Dokumente, weil meistens sind es heute Dokumente, aber ich glaube, in der Zukunft werden es mehr Datenobjekte sein. Weil eigentlich geht es ja nur um die Zuordnung von Werten auf bestimmte Parameter. Und das Thema Primärdokumentation wird in Zukunft aus unserer Sicht dominiert werden von Sprachanwendungen. Sowohl Speech-to-Text-Dictation, also ganz klassische Sprachdiktate, ja, wie man das auch aus Legacy-Lösungen kennt, nur deutlich besser mit LLM-gestützten Modellen und die Ambient-Listening-Varianten, wo ich also Gespräche aufzeichne und eigentlich ganz natürlich aus dem, was ich ohnehin bespreche und tue, dann die Dokumentation automatisch entsteht, ohne dass ich da überhaupt groß drüber nachdenken muss. Das ist das Thema für die Primärdokumentation.
Ist ja auch schon sehr lange am Markt. Das gibt ja auch große Player. Weil wie schätzt du da die Durchdringung bereits ein? Gibt es sowas überhaupt schon in echt? Weil ich finde es so krass, dass das ja möglich wäre. Aber also ich persönlich jetzt in meiner Patienten-Journey habe das noch nie erlebt, obwohl ich davon weiß.
Meine persönliche Einschätzung ist, dass man das in Deutschland fast ausschließlich im ambulanten Bereich findet. Da wachsen diverse Player durchaus sehr schnell. Da gibt es auch viel Wettbewerb. Das hängt damit zusammen, dass im ambulanten Bereich der Use Case ein viel simplerer ist. Du hast sozusagen den Arzt oder die Ärztin, die im Prinzip den ganzen Tag aneinandergereiht Gespräche mit Patientinnen und Patienten führt, die dokumentiert werden müssen. Und die Übertragung ins PVS ist deutlich einfacher zu bewerkstelligen über Robotic Process Automation und andere Workarounds, als wie das in den komplexen Klinikumgebungen der Fall ist. Im stationären Klinikbereich sehen wir das fast überhaupt nicht. Ja? Ich würde so weit gehen zu sagen, in Deutschland hat sich dieser Use Case noch nicht durchgesetzt. Und das hängt zum einen sicherlich daran, dass die Anwendungsfälle, wenn man wirklich Mehrwert erzeugen will, einfach mehr Zeit und ja, Liebe fürs Detail benötigen. Und der zweite Grund ist, dass die großen Scribe-Anwendungen für deutsche Krankenhäuser eigentlich prohibitiv teuer sind. Man hat die Studien aus den USA, wo das Ganze ja auch im stationären Bereich schon sehr stark vertreten ist, die zum Teil 12-18% Dokumentationsersparnis wirklich wissenschaftlich, peer-reviewed, unabhängig durchgeführt belegen. Dort sind allerdings die Integration zu den EHR-Systemen oder hierzulande KISS-Systemen.
Krankenhausmanagementsystem.
Genau, die Krankenhausinformations- oder Managementsysteme deutlich tiefer und einfacher zu bewerkstelligen. Insgesamt ist es ein Problem, was ein bisschen mehr Attention braucht. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo wir ansetzen, eben weil wir diese Lücke im Markt sehen, wollen wir mit Recare hier eine eigene Lösung an den Start bringen, die deutlich kostengünstiger ist als das, was man bisher aus dem Markt kennt und viel stärker auf diese stationären Use Cases zugeschnitten, weil es diesen Fokus einfach braucht, damit der Mehrwert wirklich zustande kommt.
Und du hattest gerade gesagt, das ist extra, habe ich das richtig verstanden, verhindert wird durch hohe Preise oder habe ich dich da falsch verstanden? Oder hast du das so nebulös gesagt? Ich glaube, das war so ein Fremdwort.
Tut mir leid, wenn ich hier zu
sagen. Ich habe an Prohibition gedacht und dachte so, alles klar, da verhindert jemand was.
Genau, ich glaube, ich hatte gesagt, prohibitiv hohe Preise.
Genau.
Also quasi diese Einzellizenzen sind so teuer, dass wenn man das auf die große Anzahl an Mitarbeitenden in einer Klinik hochrechnet, die Summen einfach so hoch werden, dass deutsche Krankenhäuser zumindest in der Lage, die wir derzeit haben in der Branche, da wenig investitionsbereit sind. Weil man da schon bei mittelgroßen Häusern schnell über Summen zwischen 20.000 und 30.000 Euro spricht. Nur für den Scribe, nur für Ärzte. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich will da Lösungen zusammenpuzzeln, damit ich meine gesamte sozusagen ja, Personalbasis damit entlaste, dann komme ich schnell auf Summen, die so wirtschaftlich nicht umsetzbar sind und die wahrscheinlich tatsächlich auch keinen.
Okay, also die Rechnung geht dann trotzdem nicht auf, offensichtlich, auch wenn man so krasse Effizienzeffekte hätte. Und wahrscheinlich auch, hat doch auch was mit Sicherheit und korrekter und vollständiger Dokumentation zu tun, die ja auch dadurch viel stärker gewährleistet wäre.
Genau, ich glaube, das ist ein gelöstes Problem. Da sind sozusagen die Speech-to-Text-Modelle mittlerweile so stark, dass man auf sogenannte Word-Error-Rates, also Wortfehlerraten von 1-2% kommt.
Ja, also man wird dann so durchgeführt, ja auch oft durch so strukturierte Muster, die man einfach immer wieder abarbeitet, um auch wirklich alle, ne, Fragen und Anforderungen zu bedienen.
Genau, und es hat natürlich den wahnsinnigen Vorteil, dass man mit einer sehr internationalen Personalbasis, die ja in Deutsch dokumentieren muss, aber vielleicht des Deutschen eher auf B2-Niveau, zumindest zum Einstiegszeitpunkt, mächtig ist, dass man da natürlich extrem gute Korrektur- und Übersetzungsmöglichkeiten hat.
Kennt man ja in der Radiologie schon, das wird ja, ist ja gang und gäbe, ne? Dass tatsächlich durch so strukturierte Befundung rund um die Uhr globally ja auch sehr gut skaliert werden kann.
Ja, also ich glaube ganz fest daran, dass sich Voice als sozusagen primäres Texteingabemittel durchsetzt. Wir sehen auch bei Sprachdiktaten, es gibt mittlerweile da gute Studien zu, dass wenn ich LLM-gestützte Spracheingabe nutze, der Durchschnittsmensch bis zu 400% schneller Texteingabe liefern kann. Und das sind genau die Punkte, auf die es ankommt im Krankenhaus und in der Dokumentation.
Also eure Entwicklung für ein eigenes Modell für KI-unterstützte Dokumentation in Krankenhäusern und beziehungsweise im stationären Umfeld ist tatsächlich der Fokus, worauf jetzt die Finanzierung und die nächsten Schritte auch bei ReCare hinlaufen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, das ist die erste Komponente für die Primärdokumentation. Und wir verfolgen einen Ansatz, gerade für unsere stationären Klinikkunden, wo wir sagen, das Krankenhaus braucht, um die Komplexität gering zu halten, eigentlich eine Plattform, mit der sie all diese administrativen Automatisierungsanwendungsfälle abbilden kann. Und für den Bereich der Sekundärdokumentation haben wir eine umfassende Dokumentengenerierungsengine, mit der ich vorlagenbasiert KI im Prinzip jedes administrative Dokument generieren lassen kann. Von Pflegegraderhöhungsanträgen bis hin zu Arztbriefen. Das Thema KI-Arztbrief machen wir für eine sehr große deutsche Klinikkette unter anderem. Und für die Generierung dieser Dokumente braucht man natürlich jede Menge Daten, die traditionell nicht so einfach zur Verfügung stehen im Krankenhaus. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass das Fehlen von guten strukturierten Schnittstellen, um an diese Dokumentation zu kommen, eigentlich eines der Hauptinnovationshemmnisse war in der ganzen Branche für die letzten 20 Jahre. Und das lösen wir heute durch eine KI-Pipeline zur Extraktion von strukturierten Daten aus unstrukturierten Dokumenten. Also wir können heute mit KI so gut Daten aus PDFs, Scans etc. extrahieren, egal ob das maschinengenerierte Dokumente sind, ausgedruckte, unterschriebene, wieder eingescannte, per Fax erhaltene oder zum Teil sogar handschriftlich ausgefüllte. Auch das funktioniert viel besser, als wie man sich vor 2 Jahren das hätte träumen lassen können. Nehmen diese Daten, packen das alles in den fallbezogenen Datenkontext der KI-Plattform. Dazu kommen die Datenpunkte, die ich über die Sprachdokumentation auch automatisch erfasse, also zum Beispiel eine Ambient Listening Session für das Anamnesegespräch wird automatisch auch eine Datenquelle für die Plattform, um dann weitere Sekundärdokumentation daraus zu generieren.
Also hat man eine sehr, sehr vollständige, strukturierte Datenlage auf Patientenebene, der überall zur Verfügung steht.
Ganz genau.
Den Arztbrief, das Entlassungsdokument. Das ist lustig, weil in meinem letzten Arztbrief, da wurde ich als, glaube ich, irgendwie 72 oder so. 72-jährige Patientin stellt sich vor. Also ich bin 54. Das fand ich sehr lustig. Hat irgendwas nicht funktioniert. Aber solche Fehler werden dann auch ausgemerzt. Aber jetzt nochmal weiter in eurem eigenen KI-Modell. Dazu habe ich 2 Fragen, beziehungsweise eine Frage zum KI-Modell. Wir kennen das ja alle. Fragt Dr. Google, jetzt frage ich natürlich Gemini oder ChatGPT oder wen auch immer und stelle natürlich auch Fachfragen zu meiner Gesundheit oder zu meinen Befunden. Da kommt ja manchmal doch noch ziemlicher Unsinn bei raus. Habt ihr eine eigene KI, ein LLM, was ihr entwickelt habt, oder wie stellt ihr sicher, dass das wirklich auch medizinischem Standard entspricht und auch vor allen Dingen fehlerfrei ist und nicht zum Beispiel da rumfabuliert wird. Das sind ja so Standardbedenken, die man hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt auch im ersten Moment, weil ich habe mir zum Beispiel eine EPA angelegt bei ChatGPT in meinem Corporate Account. Und das wurde echt abenteuerlich zum Schluss. Ne? Also ich habe ganz viel Dokumentenhistorie mit Blutwerten und habe das da wirklich alles hochgeladen, mir sehr viel Mühe gegeben. Und ich muss sagen, irgendwann habe ich dann auch aufgehört, weil ich dachte so, jetzt erfindet der einfach alle möglichen Sachen noch dazu, weil ich nicht aufhöre zu fragen.
Zum jetzigen Zeitpunkt, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, ziehen wir erstmal eine ganz klare Grenze zu allem, was ein Medizinprodukt sein könnte. Das heißt, wir versuchen nicht, medizinische Daten interpretieren zu lassen von den LLMs.
Ihr sammelt nur erstmal ein und strukturiert.
Genau, und geben quasi administrative Unterstützung durch Automatisierung. Gleichzeitig glauben wir ganz fest daran in unserer KI-Strategie, dass es keinen Sinn macht, eigene Modelle hier stark zu trainieren. Und zum heutigen Zeitpunkt, darüber kann man sicherlich geteilter Meinung sein, nicht mal unbedingt Modelle zu feintunen für viele Use Cases. Es gibt Use Cases, da macht es technisch Sinn. Das wird jetzt kurz ein kleiner technischer Exkurs, aber ich glaube, es ist trotzdem relevant.
Es ist ja eine sehr zentrale Debatte, die man gerade auch führt. Ne? Also es gibt ja da so wirklich zwei Lager. Und dann gibt es natürlich auch diese wahnsinnige Entwicklung im KI-Bereich, die ja quasi schon in 3 Monaten, ne, können wir nochmal sprechen, hat sich wahrscheinlich schon wieder das Next Level von LLMs ergeben. Aber ist ja die Frage, im Moment tendieren ja viele auch Anbieter, auch Prozessoptimierungsanbieter und auch ja, Unternehmen dazu, doch ihre eigene KI zu entwickeln.
Ich halte das tatsächlich für keine gewinnbringende Strategie, weil wir uns hier immer vor Augen führen müssen, es gibt die großen AI-Labs, die Dutzende von Milliarden, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, also die Dimensionen, über die wir sprechen, sind so unerreichbar, was Investitionen angeht und das sowohl was Rechenleistung angeht, als auch was einfach das Talent angeht, wo man auch mit Finanzierungsrunden, wie wir die jetzt abgeschlossen haben, in keinster Weise wettbewerbsfähig ist. Wir glauben, dass die generellen Modelle, zumal die auch alle sehr stark auf medizinischen Datensätzen trainiert werden in ihrem Sprachverständnis, weil ja auch alle großen Anbieter, Anthropic, OpenAI etc. eben den Healthcare-Bereich als großes Potenzial für sich identifiziert haben, stetig so große Fortschritte machen, dass man mit so limitierten Ressourcen nicht in der Lage ist, mittelfristig ein generisches Modell mit guten Kontextdatenbanken zu schlagen in der Performance. Also unsere Hypothese ist, oder wir setzen darauf, eher Pipelines von Modellen mit optimierten Prompts zu entwickeln, wo die Qualität über Guardrails, Standardisierung, Prompt Engineering und Techniken um die großen Modelle herum sichergestellt werden. Man aber das Modell an sich austauschen kann, sehr einfach, wenn ein besseres generisches Modell auf den Markt kommt und den Kontextbezug für alles, was medizinisch, pflegerisch etc. ist, durch im Prinzip Context Engineering, würde man das nennen, sicherzustellen. Also Datenbanken zu Medikamenten, pflegerischen Begriffen, medizinischem Verständnis,
Blutwerte, wie hoch oder tief kann der sein, in was für einer Form wird er auch angezeigt und so weiter. Also kann ich mir das so vorstellen, ihr baut die Pipelines für das Datenöl.
Sozusagen, ja, sozusagen. Und wir sehen, dass das extrem gut funktioniert. Wir sehen, dass der Model Progress weitergeht. Anthropic hat ja gerade Opus 4.6 released, was in vielen praktischen Anwendungsfällen nochmal deutlich bessere Ergebnisse tatsächlich erzielt. Und ich glaube, wir hatten ja so ein paar Momente, jetzt zum Beispiel mit dem Ambus-Modell Lisa, was in diesem No-Harms-Test in den USA am besten abgeschnitten hat. Die Frage, die man sich halt immer stellen muss, selbst wenn man so einen Punkterfolg erzielt, wenn die generellen Foundational Models sich so weiterentwickeln mit dem richtigen Kontextzugang, wie lange kann man so etwas wirklich sozusagen mithalten, weil irgendwann auch die Möglichkeit aus dieser sozusagen spezifischen Weiterentwicklung, das Modell noch weiter zu verfeinern mit den Ressourcen, die verfügbar sind, einfach stagniert. Ja, wäre meine Hypothese.
Ja, aber würde es nicht zum Beispiel Sinn machen, im Zusammenschluss auch eine KI oder AI Intelligence Hub auch im Healthcare-Bereich zum Beispiel europaweit zu gründen und das, was man bislang schon hat, da auch einfließen zu lassen? Also ich habe tatsächlich auch an Amboss gedacht. Es gibt ja schon auch so Recommendation Engines, die ja speziell auch für den Klinikalltag entwickelt worden sind.
Also wenn wir sozusagen dieser Hypothese getreu bleiben, dass sozusagen der generelle Progress von generischen Modellen eigentlich das Gewinnbringende ist, also für diese Use Cases, ja, es gibt ja auch andere Use Cases in der Radiologie, zum Beispiel bei den Image-Modellen, wo die Ansätze ein bisschen anders sind, aber für, sagen wir mal, diese Clinical Decision Support und LLMs, die quasi Konversationen wirklich zu diesen medizinischen Inhalten ermöglichen, dann wäre aus sozusagen einer europäischen Perspektive, glaube ich, die richtige Antwort, zum einen Mistral in Frankreich brutal zu fördern, weil das das einzige AI-Lab ist, was hier global kompetitiv unterwegs ist bei diesen Modellen. Und auf der anderen Seite Ansätze zu fördern, die eher die Vorgehensweisen der chinesischen AI-Labs eigentlich imitiert, nämlich auf Basis bestehender Modelle, neue Modelle, ja, ich sag mal, nachzutrainieren, um das einfach viel kostengünstiger hinzukriegen.
Speziell für den Gesundheitsbereich dann.
Ganz genau, ja.
Es ist natürlich auch die große Frage der Abschottung auch in der Wissenschaft, weil eigentlich ist ja medizinische Forschung ein weltweites Thema. Also wir wollen natürlich auch, dass medizinische Forschung und Erkenntnisse und so weiter immer global betrieben werden, um möglichst allen Menschen auch zugute zu kommen. Und das spricht ja allein schon für eine auch weltweit marktbeherrschende AI oder ein Model oder auch mehrere, die sich immer wieder verbessern und im Wettbewerb miteinander stehen. Und darauf dann eben diese Branchenkompetenz zu setzen. Weil ich denke halt auch immer, es ist ja nicht nur die Prozessoptimierung, es geht ja auch um medizinischen Fortschritt. Na, je mehr Daten wir haben, desto mehr können wir auch damit machen, auch in der Forschung.
Absolut, ja, absolut. Eine Herausforderung sozusagen wird, dass sich die Geschwindigkeit durch, ich sag mal, alle Bereiche, die AI pragmatisch applizieren können, brutal erhöht und Bereiche, die aufgrund ihrer Strukturen und Regulierung sozusagen langsam sind, eine Art exponentiellen Geschwindigkeitsnachteil sozusagen erhalten.
Das hast du so schön gesagt. Ich glaube, es hat noch niemand im Gesundheitsbereich das so diplomatisch beschrieben. Aber man spürt sofort die Spannung, die sich da aufbaut. Zwischen den Technologiefortschritt, den spüren wir ja nicht nur bei AI, also es geht ja auch in vielen anderen medizinischen Bereichen, gibt es ja diesen Clash zwischen was geht und was, wie schnell können wir Prozesse, Gesetze und auch Mindsets entsprechend mitentwickeln. Ne?
Absolut. Und ich glaube, da muss wirklich viel regulatorische Attention auf diese Themen, weil es Gefahr läuft, dass komplett private Research-Organisationen entstehen, die AI-getrieben so schnell agieren, dass eigentlich viele traditionelle Forschungsansätze ihre Daseinsberechtigung verlieren könnten. Und wir sind in Deutschland dann immer, ich finde, das hat man auch sehr gut bei dieser ChatGPT-Health-Debatte gemerkt, so die primäre Reaktion war Privacy-Concerns, Souveränitäts-Concerns etc. pp. Ich glaube, was wir viel zu sehr als Risiko unterschätzen in unserer Debatte und in unserer Gesellschaft hier, ist das Risiko, nicht wettbewerbsfähig zu sein. Denn auch das ist ein Souveränitätsproblem.
Absolut, weil dann bleibt einem auch nichts anderes mehr übrig, als dann die anderen Modelle zu nutzen oder andere Technologien. Das haben wir ja in anderen Bereichen schon erlebt. Ne? Ich sage nur erneuerbare Energien oder Logistik, Transport. Da sind wir ja auch jetzt teilweise schon nicht mehr souverän, weil wir die Technologie halt einfach auch überreguliert haben oder die Innovation damit auch verlangsamt haben. Ich habe noch eine abschließende letzte Frage an dich. Ist es für dich auch vorstellbar, selber auch in diesen Markt der KISS und Krankenhausmanagementsysteme dann einzusteigen mit ReCare? Weil im Prinzip, wenn ihr eine Plattform sein wollt und die Daten habt und auch schon diese Brücke zum Stationären anbietet, müsstet ihr ja entweder mit den KISS-Anbietern zusammenarbeiten oder selber was anbieten.
Ja, also ich glaube, wir werden niemals irgendetwas in Art eines Klinikinformationssystems anbieten.
Da musst du schmunzeln. Das hört sich jetzt so an. Auf keinen. Da lasse ich die Finger von.
Ich glaube aber auch, dass es das KISS in der Rolle, wie es heute da ist, in Zukunft gar nicht mehr so existieren wird. Ich glaube, wir werden durchaus Trends hin zu KISS-freien Krankenhäusern sehen. Ich glaube, wir werden viele Bewegungen in den nächsten Jahren sehen, wo das KISS eigentlich zu einem passiven System of Record, wie man in der Tech-Branche sagen würde, verkommt. Also eigentlich ist es nur noch ein Datenspeicher, aber ganz viele AI-getriebene Prozesse, für die diese Legacy-Anbieter einfach zu langsam sind und nicht innovativ genug, die werden on top darauf entstehen. Man wird Wege finden, durch diese neue Technologie diese Interoperabilitätshürden immer weiter zu durchbrechen. Wer mit dem OpenAI Operator vielleicht mal rumexperimentiert hat, der kann sich das schon vorstellen. LLM-basierte Nutzung der Oberflächen, um Dateneingaben zu parallelisieren etc. Da gibt's, um das so richtig perfekt hinzukriegen, noch technische Hürden. Ja, das funktioniert heute noch nicht perfekt. Aber der Trend ist ganz klar. Und mit der Arbeit mit unstrukturierten Daten, mit immer mehr Daten, die über Voice-Eingaben generiert werden, mit den Möglichkeiten, mit diesen...
Ja, da werden wir natürlich auch exponentielles Datenwachstum jetzt bekommen.
Ganz genau.
Also einmal retrospektiv natürlich das Versuchen, strukturiert zu erfassen, was schon da ist. Und alles, was natürlich jetzt erhoben wird, wird ja hoffentlich schon zunehmend strukturiert erhoben. Insofern, da geht die Kurve ja richtig nach oben.
Absolut, ja, absolut. Ich glaube auch, wir werden da wirklich eine Renaissance erleben in dem Bereich, weil einfach viel mehr möglich wird. Und wenn wir dann in Situationen sind, wo auf einmal Kliniken tatsächlich auch jungen Companies und Teams APIs anbieten können, wo die Daten abrufbar sind, dann wird es auch zu einer ganz neuen Welle an Innovationen führen in dem ganzen Bereich. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, krass. Also im Prinzip wäre es dann ja auch genauso für zum Beispiel DIGA-Anbieter oder alles, was auch den ambulanten Bereich angeht. Ne? Wo kriege ich meine Daten her? Wie kann ich sie auch zurücksenden an den Hauptbehandler? Wie können wir die Patienten-Journey auch so stark verkürzen und die Qualität für den Menschen natürlich auch erhöhen? Absolut spannend. Also auf jeden Fall, dieses Gespräch hat mich wieder für 2026 oder weiterhin für 2026 sehr optimistisch gestimmt, wie wir auch mit Hilfe von AI wirklich große Fortschritte auch machen. Ich freue mich auch auf die Renaissance und ich fand es auch total spannend, wie du berichtet hast, wie ihr es geschafft habt, tatsächlich so eine große Menge an stationären Einrichtungen und Kliniken auf eure Plattform zu bringen. Da habe ich eigentlich so den Hauptschwierigkeitspunkt gesehen. Also das scheint ja auch ein Wille da zu sein, dass sich etwas verändert und dass wir früher oder später dann nicht mehr diese 50 Telefonate für eine Weitervermittlung in eine stationäre ambulante Versorgung dann bekommen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für diese ganz optimistische Vision und deinen Blick in die Zukunft. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg mit dem Investitionskapital, wo ihr jetzt und dein Team ja richtig Gas geben könnt. Und dann sage ich nur ganz herzlichen Dank, Maximilian Greschke nach Berlin.
Ganz lieben Dank auch an dich, Andrea. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute für dich.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.